NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Roger Willemsen mit einem letzten Auszug aus seinem sehr persönlichen Buch Der Knacks, erschienen 2008.
Aus dem jungen Körper tritt der Alte. Die Ermüdungen, die Runzligkeiten, sie sind alle schon drin, emanzipieren sich langsam ins Freie und verdrängen die junge Hülle. Also entwickelt sich nicht jemand auf sein Greisenalter zu, sondern der Greis behauptet sich endlich gegen die Unreife, die ihn fesselte. Eine drahtige 60-Jährige, harsch, ganz mit Lederhaut überzogen, mit einem bösen Gesicht, das nur auf das Alter gewartet hat, um aus dem einst hübschen Gesicht hervorzutreten und alle anderen Spuren zu verdrängen. Nur manchmal ist wie im Reflex ganz kurz das mädchenhafte Freuen da, der Überschwang, zu dem sie einmal in der Lage gewesen sein muss. Doch heute zeigt sie sich streng im Mimischen, offenbar alleingelassen. In den 70ern war sie einmal das Sonnenmilchmodell. Hoch aufgeschossen, untersichtig fotografiert, hatte sie ihre vollkommene rückwärtige Silhouette vor einer weißen Wand der Sonnenmilch zur Verfügung gestellt. Die Arbeit dauerte nur 2 Tage. Die Plakate klebten nur einen Sommer. Doch haben ihr die beiden Tage den Charakter verdorben. Sie selbst findet sich lebenslänglich verkorkst, kommt in den Frühstücksraum des Hotels wie eine Ballerina, graziös, aber grotesk. Als das Leben eines Tages ernst wird, ist sie ihm nicht gewachsen. Jetzt hat sie sich eine Woche lang durch Nichtstun verwöhnt, aber auch die Auslieferung an das Zwischenreich der Leere zwischen ihr und der Realität hat ihr nicht gut getan. Ihre Innenwelt ist gefüllt mit Wein, Lektüren, dem Anblick des Meeres, das sich entweder totstellt oder seine Wellen fast geräuschlos am Strand ablegt. Sie denkt sich, das Meer ist ideal, Ruhe in Bewegung. Der Spiegel der See ist keiner. Man erkennt sich nicht in ihm. Davor die sonnendurchflutete Ebene, launische Euphorie, launische Melancholie. Und dann spielt der Pianist im Essenssaal zwischen all den Lämpchen und Blumen, den Marmorpilastern und vergoldeten Borten, unter der Himmelsmalerei im Gewölbe und den Murano-Glaslüstern ein paar Takte »You are the sunshine of my life«. Und weil da nichts ist, kein »You«, kein »Sunshine«, ja nicht einmal ein »Life« dieser Art, laufen ihre Augen voller Tränen, und mit gedämpfter Entrüstung wendet sie sich dem Pianisten zu, kopfschüttelnd, wie nach einem Fauxpas, und der Pianist springt mit einer abrupten Überleitung der kürzesten Wege hinüber zu »Yesterday«. Es wird nicht besser, ist sie doch erfolglos getrieben vom Verlangen, hier ihre Aura zu erneuern. 2 Tische weiter ein Luxustourist, der auf seiner Reise durch die unterschiedlichsten Existenzformen in diesem Haus angekommen ist und sich heimlich fragt, was ist hier noch wirklich, wie herrlich ist dies noch? An diesem Ort fand er handgemachtes Geklimper, plissierte Servietten, Schnittblumen im Aufzug, doch Essen aus der Dose, dazu hohle Rituale zwischen alten Schabracken und Neureichen, die einzigen, die hier ohne Ironie sind, weil sie nicht fühlen, wie wenig das alles noch stimmt, wie wenig es von Überzeugung und Erfahrung getragen ist. Und dann wird die Luft ein einziges Mal durchrissen von einer Klaviermelodie wie ein Kinderschrei, eine, die nicht passt, weil sie an diesem Abend dem Pianisten etwas zu wahrhaftig aus den Fingern perlt. Ist er vielleicht liebeskrank? Und plötzlich ist La Paloma Ade wahr. Aber ich bitte Sie, denkt es im Kreise, so war das nicht gemeint. Schon senkt sich das Besteck an mehreren Tischen indigniert auf den Teller, und der Pianist, der dies rechtzeitig bemerkt, kehrt auf kürzestem Weg in seine Klimperkonvention zurück. Die Kulisse schließt sich wieder. Morgen ein Besuch im Botanischen Garten, eine Fahrt im Korbschlitten vielleicht, das ist gut. Keine Liebe wird wahr, keine Wirklichkeit eintreffen, und so lässt sich vielleicht das Ich wieder für einen Tag der Zeit entreißen. Immer das ganze Leben, belfert eine Frau ihren Mann an. Das ist das Anstrengende an dir. Du versuchst immer, deine Wahrnehmung zu sein. Immer soll jede Kleinigkeit etwas mitteilen über alles. Darunter machst du es nicht. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Red dich nicht raus. Ich habe keine Zeit mehr, allzu genau zu sein. Sie findet ihn kalt, trotz seines herzlichen Gesichts. Er lebt nicht auf der Höhe seiner Kälte. Aber er lässt sich nicht in die Enge treiben und erwidert, »Lass mich«. Du kennst doch die alte Familienweisheit, die Teller mit dem Sprung leben am längsten. Sie verschwindet zum Klo. Der Mann beugt sich zu mir herüber und sagt, ich liebe sie, aber sie ist mir nur mäßig sympathisch. Warum? Viele Gründe. Sie wird an meiner Beerdigung sparen. Die Frau kehrt zurück, die Unterhaltung setzt sich jetzt leise fort. Ich verstehe nur noch ihre Frage, was wünschst du dir für die Zukunft? Und seine Antwort, das letzte Jahr. Und dann kommt der Tag, an dem man sich das Alter vorstellen kann, seine Desillusion, seine Bitterkeit, den begrenzten Aktionsradius. An dem Tag beginnt man wirklich zu altern. Von nun an wird man sich das Alter immer wieder vorstellen müssen. Es ist kein Märchentopos mehr, es wird nicht mehr bebildert durch die Ikonografie der Greise, sondern vom eigenen Bild, dem Menschen in einer Flucht von ersten Tagen. Der Tag, an dem man ein Medikament verschrieben bekommt, das man bis ans Ende seines Lebens nehmen muss. Der Tag, an dem man das Geländer braucht, um eine Treppe abwärts zu steigen. Der Tag, an dem man nur noch abgestützt aus der Hocke kommt. Der Tag, an dem man im Zug den Koffer nicht mehr allein auf die Ablage bekommt. Der Tag, an dem man zum ersten Mal in die Tiefe einer Depression blickt. Der Gesiezte, vom Generationenrespekt Beleidigte. Der, dem der Atem ausgeht. Dann kommt der Tag, an dem man zu alt für etwas geworden ist und es ab jetzt dauernd für irgendetwas sein wird. Der Tag, an dem die Freude nur noch besonnen ausfällt. Lauter Tage, an denen sich der Knacks im Leben einnistet. Lauter Tage, deren spurlose Bewegung Räume schließt. Da spiegelt sich der Alte als ein Alter in dem mitleidigen Blick der anderen, dem Desinteresse im Blick der Frauen, der ständigen Berührung mit dem zu spät. Ja, die Ressourcen des Körpers erschöpfen sich, doch tun sie es als Prozess. Es ist schrecklich, es ist beruhigend. Man erblindet, aber so, dass man erst im Alter von 110 Jahren nichts mehr sehen wird. Das alles ist eines Tages da und nennt sich das Alter. Irgendeine Zone zwischen infantil und senil, zwischen erwachsen und welk, zwischen Reife und Überreife. Man blickt in das Gesicht der Kommenden mit Wohlwollen. Man macht mit Leichtigkeit Platz. Man erkennt sich in Jüngeren, nimmt sie in ihren unerfüllten Möglichkeiten aber ernster als in ihrer Realität. Man blickt in die Verzweiflung anderer wie in einen unreifen Zustand. Die Welt ringsum staunt nicht mehr über das eigene erwachsene Handeln, sie lobt auch nicht mehr, denn nichts anderes darf sie erwarten, sie respektiert, ja, sie nimmt ein Verhalten an, das Achtung sein könnte. Man geht durch alte Briefe und Fotos, man will nicht mehr wissen, wer man ist, man folgt der Spur der hängen gebliebenen Worte, Chrysantheme, Fruchteinwaage, Wie-Wort. Man betrachtet sein Leben als etwas, das man dem Tod abbringt. Man findet Chirurgen, Minister, Piloten gefährlich jung. Man findet kein Alter dehne sich wie das Alter und beschleunige wie dieses. Er sagt im Alter zu einer immer schönen Frau, die an der Peripherie seines Lebens auf- und abgetaucht war, wohlwissend, dass es jetzt für beide für immer zu spät sein wird, wir haben uns verpasst. In diesem Leben jedenfalls. Also in jedem Leben. Aber du hast mir doch immer so schöne Briefe geschrieben. Und du hast sie immer nur erwidert, nicht beantwortet. Wenn es so ist, dann haben wir also die ganze Zeit damit zugebracht, uns zu verpassen. Ja, das war wohl von Anfang an die einzige Rolle, die wir füreinander spielen konnten. Ich bin also heute schön, um von dir verpasst worden zu sein. Danke. In dieser Rolle hätte ich mir keine bessere Besetzung wünschen können. Du wünschst noch? Es ist ein Kaputtgehen, ein Untauglichwerden, ein Dahinscheiden, ein Jonglieren mit den Versäumnissen. Man geht von einem Zustand, in dem man fragt, was man will, in einen über, in dem man fragt, was man kann. Immer an den Grenzen der Tauglichkeit entlang, auf immer kleiner werdenden Schollen der Souveränität, durch ein Terrain voller Hohlräume. Nur die Dreisten und die Naiven sind jetzt noch glaubwürdig stark. Die anderen verständigen sich über den Mangel. Sie kommen nicht mehr zusammen, weil sie sich stimulieren, sondern weil sie den Mangel ausgleichen, von der Erwartung getrieben, sich wechselseitig zu vervollständigen. Die beiden bestimmenden Prozesse des Alterns laufen gegeneinander. Physische Einschränkung bei gleichzeitiger Expansion einer empfindlichen Empathie. Ich halte die Nachrichten nicht mehr aus. Ich kann keine Kinder mehr weinen sehen. Ich bin diesen Elendsbildern nicht mehr gewachsen. Ich ertrage die Gewalt nicht. Sätze mit Einfühlung, die sich ins eigene Ich einfühlen. Sätze der Rührung, sentimental im Sinne Walter Benjamins, der Sentimentalität die Spur eines Gefühls nannte, das sich an einen Ort bewegt, an dem es nicht weiter kann. Der flügellahme Affekt. Die Zeit, die den Körper innerlich formt, hat lauter Frakturen. Sie staut sich nicht, sie verläppert sich. Setzt jetzt die kosmetische Chirurgie ein, nimmt man dem Körper Wirklichkeit, nämlich die seines Gebrauchs, seines Verschleißes. Wie eine eigene Gaze liegt die Retusche über dem Körper, gehüllt in seine Künstlichkeit, ist er nie nackt, nie transparent in seiner Zeit. Der Kellner tritt an den Tisch. Er nimmt die Serviette auf und legt sie dem Gast behutsam auf den Schoß. Einen auf den Boden geglittenen Schal trägt er kommentarlos in die Garderobe. Dann wischt er Krümel vom Tisch, schließt das gekippte Fenster und zieht sich wortlos zurück. Als erfahrener Kellner sieht er seinem Gast vielleicht einen Trauerfall an, stellt sich vor, wie der Mann jetzt angereist ist, viele Jahre nach den glücklichen Tagen, die er einst in diesen Räumlichkeiten verbracht hat, und jetzt denken muss, was er nicht denken will. Es ist alles nicht mehr so. Das weiß er und stellt dem Gast jetzt sogar eine einzelne Gerbera in der Vase auf den Tisch. Vom Ausschank hat er sie, die einzige Blume im Lokal. Was er nicht weiß, ist, dass nur ganz wenige Menschen in seinem Leben dem Alten so zuvorkommend begegnet sind. Als eine Folge dieser Freundlichkeit wird er demnächst im Testament des Gastes erwähnt werden und in 2 Jahren so viel Geld erben, dass er nie wieder zu jemandem so freundlich wird sein müssen. Jeder Alte ist ein Letzter. Manche ragen in diese Gegenwart wie Meteoriten, wie aus stellarischen Konstellationen herausgebrochen. Die Gewissheiten alter Zeiten sind in ihnen noch lebendig, nicht als Sedimente bloß, sondern als Erfahrung. Ihr Stil, ihre Höflichkeit, ihr Gottvertrauen, das sind Realitäten, Verbindlichkeiten. Von hier aus sehen sie ins Unverbindliche. Sie begreifen nicht, dass so vieles nicht mehr wahr sein soll und nicht mehr wirklich. Dank, Trost, Gastlichkeit, das war mal und nun? Man kann nicht mehr damit leben, nicht mehr auf dem Dorf mit seinen Überzeugungen und Traditionen, nicht mehr mit den spartanischen Vergnügungen der Vergangenheit, nicht mehr in der Ruhe der schönen, anspruchslosen Stunden zwischen den Kriegshandlungen, nicht mehr als Überlebender. Diese Zeit war gut, weil sie eindimensional war. Wer nur überleben muss, befreit sein Leben von so vielem, was Dekadenz, Ablenkung, Snobismus bedeuten könnte, und er bewahrt sich den Schatz des Relevanten. Was sich in solchen Alten als Energie erhält, ist entschlackt. Sie geben ab. Das ist anders als der Überschwang der Halbstarken mit ihrer stumpfen, nicht gedachten, einfach präsenten Kraft. Die Gelassenheit der Alten dagegen ist Überzeugung, Einsicht in die Schwäche, Reflexion. Wenn sie sich mitteilt, dann auf inexpressive Weise. Der Alte glaubt nur noch an das, was er wirklich ist, nicht an das, was er darstellen möchte. Er bleibt eher im Radius seiner Möglichkeiten. Ist er stark, dann weil er unbeeindruckt blieb von der eigenen Wirkung und dem eigenen Effekt nicht folgt. Sie saß um 7 Uhr auf der Hotelterrasse herum, die Sonne dümpelte noch hinter den Wolken. Die Luft war frisch, sie selbst war es nicht, und die Milch hatte gerade mitten im Café ihr Haltbarkeitsdatum überschritten. In Wirklichkeit also schien die Sonne nicht, und der Tag hatte die Konkurrenz um den glücklichen Tag gerade verloren. »Dieses furchtbare Altern«, sagt sie zu ihrem Mann, »als gäbe es im Altern nichts als das.« Ein Anfall von Ratlosigkeit vor der Zeit. Sie fand gerade kein Tempo, keinen Rhythmus, den sie dem eigenen Verfall hätte entgegensetzen können. »Immerhin lässt du dir deinen Lebensrhythmus nicht vom Tod vorschreiben. Ist doch auch gut«, sagte er. Ebenso gut hätte er sagen können, wie schön das Leben in dir ist, deine Gabe, Gefühl an Gefühl zu hängen. Oder er hätte von dem Tod sprechen können, der in ihr war, der tiefer als ihre Lebensfreude aus ihr schien, die Grundierung gab, den Resonanzboden. Er konnte den Heroismus sehen, mit dem sie eines Tages ganz allein in den Augenblick hinabsteigen würde, den Augenblick, in dem sie lichterloh niederbrennen würde, ohne Liebe, ohne Gefühle, sogar elend und voller Angst. Ihr Ende war in ihr schon wach, und das Schlimmste war, man konnte es sehen, und sie, die Überlebenskünstlerin, fühlte sich zwischendurch überwältigt von dem Impuls, die Welt der Kindheit wiederherzustellen, als sei sie fest und schmerzlos. »Du führst ein gutes Leben«, setzte ihr Mann hinzu. »Dein Leben war maßlos, am Ende konnte dich nur dein Körper einholen.« »Lass gut sein«, sie kam ihm zuvor. »Ich soll hier nicht vollendet werden.« Auf der Suche nach etwas, das sich dem Einbruch der Zeit, in diesem Fall der Todeszeit, entgegensetzte, hat der österreichische Arzt und Schriftsteller Ernst von Feuchtersleben an den berühmten Arzt der romantischen Medizin Johann Christian Reil erinnert und geschrieben: »Wir sollen uns so behandeln, wie von Reil gesagt wurde, dass er seine Kranken behandelte. Die Unheilbaren verloren das Leben, aber die Hoffnung nie.« Die Schwerkranken des heutigen Tages behandeln stattdessen den Namen und die Titel der behandelnden Ärzte wie Allgemeingut, wie die politischen Daten von Schutzmächten. Ich bin ja bei Professor Reichert. Die Autorität des Arztes steht für die Macht seines Protektorats. Es ist eine Passwortgeschichte. Ich weiß, ihn beim Namen zu nennen, kann ihn aussprechen, also wird er meine Wunde schließen, nicht sie sich. Und so befinden sich diese Kranken bereits mitten in einer Wundergeschichte. Todesfälle. Manchmal kam eine Freundin zu mir, in der Armeehose, mit schweren Stiefeln, ihre Augen schmal und aufmerksam, ihre Haare kurz in blonden Strähnen, die ins Gesicht fallen wollten. Das Gesicht war manchmal einfach erwartungsvoll freundlich, manchmal bedürftig, auf diese verrückt machende, nicht zu beantwortende Art bedürftig. Manchmal brachte sie einen Hund mit, der sich hinlegte, furzte und schlief. Ihr Gesicht änderte sich bei jedem Besuch. Mich hat das erstaunt, nicht beunruhigt. Als triebe sie ihre eigene Gestalt immer wieder über die eigenen Grenzen hinaus, manchmal ins Schöne, manchmal ins Herbe. Etwas Instabiles lag über ihr. Sie sprach gern über Kierkegaard, über den Sprung, über das Paradoxon des Glaubens, über die ästhetische Lebensführung. Früher hatten wir zusammen gearbeitet, dann wechselte sie zu einer anderen Fernsehredaktion, war dort für Pornografie und Wrestling zuständig und fand immer gute Gedanken, die man mit dem einen oder dem anderen in Verbindung bringen konnte. Dann ging sie mit Atembeschwerden zum Arzt, der sagte: »Jetzt nehmen wir erstmal einen Lungenflügel raus.« Es war November. »Ich würde zu Weihnachten nach Hause gehen«, sagte der Arzt auch, »denn das ist das letzte Weihnachten, das Sie erleben werden.« Sie weinte über den Ausdruck »nach Hause«. Ihre Freunde zogen sich zurück. Wer wochenlang jeden Abend bei ihr gegessen hatte, tauchte ab, als sei ihre Krankheit ansteckend. Ihre Redaktion schickte nach 2 Monaten einen Strauß gelber Tulpen. Sie aber lag mal in der Klinik, dann daheim bei den Eltern, unter den schrägen Wänden ihres Kinderzimmers, dann wieder in der Klinik. Eines Tages rief sie den Chirurgen vor der OP zu sich. »Darf ich einen Augenblick Ihre Hand halten?« »Warum?« »Immerhin ist es die Hand, in die ich mein Leben lege.« Der Arzt blickte selbst auf seine Hände, als habe er es lange nicht getan. »Glauben Sie an Gott?« fragt sie. Er sieht aus dem Fenster. »Warum operieren Sie, wenn Sie nicht an Gott glauben? Warum dieser Beruf?« Er braucht lange bis zur Antwort. »Ich liebe meine Patienten.« Sie sagt: »Ich liebe Sie auch.« Ihre Schwester erkennt die Sterbende in diesem Satz und flüstert mir zu: »Siehst du, da hat sie von Liebe gesprochen und sie wirklich gemeint. Im Gegensatz zu Pornografie?« Sie starb unübersehbar. In der Freiburger Klinik konnte sie in die Bäume sehen. »Ja, ja, schön«, sagte sie, »schön«. Aber sie sah diese so wenig, wie sie die Reproduktionen von Caspar David Friedrichs Bilder ansah, die ich ihr mitgebracht hatte, oder Siesta von Miles Davis hörte. Ich dachte, das spräche noch, das sei geeignet. War es aber nicht. Krankheit. Etwas nistet sich in einem Menschen ein. Nichts wird er davon gewahr. Er geht ins Kino oder steht am Wegrand und pisst, und gerade jetzt kippt etwas und wird bösartig. Ein Virus findet seinen Weg, durch die Haut tritt etwas, um sich auszubreiten, den Organismus anzugreifen. Jetzt ist auch der Mensch die Krankheit. Er schleppt sie mit sich durch seine Enttäuschungen und seine Freuden. Er macht Hausbesuche mit ihr und fragt sich, was sie mag und was kaum erträgt. Sie sieht ihn an. Sie mag ihn nicht. Wenn ich der Krebs wäre, sagte ich der Freundin, ich wollte dich nicht zur Gegnerin haben. Sie strahlte, ich hob das Glas und grüßte Vivat. In den nächsten Wochen glaubte ich, sie immer noch auf der Straße zu sehen, und immer wieder bin ich dann zurückgefallen in diesen Zustand des Verlusts, in die Gewissheit, dass dies nicht sie sein könne, weil sie doch irgendwo in einem Bett unter Geräten einen Kampf kämpfte, der zuletzt nur noch aus Atmen bestand. In Freiburg verabschiedeten wir uns auf dem Bahnhof. Ihre Schwester saß am Steuer des Wagens, ich stand schon draußen, wir hatten uns schon einmal auf Wiedersehen gesagt und taten es wieder. Sie blickte vom Beifahrersitz zu mir hoch, und in unseren Augen war der gleiche Gedanke. Denk nicht, dass dies unsere letzte Begegnung ist, denk es nicht, zweifle keine Sekunde. So sahen wir uns inständig an, den letzten gemeinsamen Gedanken teilend. Es war zugleich das letzte Mal, dass unsere Augen sich trafen. In der Kirche, wo ihr Sarg aufgebahrt war, sah ich die meisten ihrer Freunde und Angehörigen zum ersten Mal. Wir tauchten aus Monaten der Tränen, des Mangels und der Angst auf und blickten uns immer noch ungläubig an, in der Hoffnung, der Wirklichkeit doch noch für eine Zeit lang ausweichen zu können. Wir hatten in der letzten Zeit zusammengelebt, auch wenn wir uns nicht kannten, als Hinterbliebene. Der Schmerz bleibt ein besonderer, zumal wenn jemand im Zustand der Unerschöpflichkeit geht. In jedem von uns lebte diese Freundin ein eigenes Leben, so blieben wir zurück, vereint, doch nicht mehr vereinbar, da sie fehlte. Sie war einer Erfahrung begegnet, die größer war als sie und deren Wucht sie manchmal bestaunte, als sei dies eher eine Naturerscheinung als ihr persönliches Verhängnis. Sie hatte über ihre Krankheit manchmal wie von einer Dimension gesprochen, die dem Dasein eigentlich erst Größe und Bedeutung gibt, hatte in dieser Zeit ihre Existenz auf einen einzigen Punkt zusammengezogen, gereinigt vom Unwesentlichen, ganz auf das Elementare konzentriert, so dass ihre Intensität Leuchtkraft entwickelte. Sie hatte diese Krankheit nicht nur behandeln lassen, sie hatte sie durchdacht, durchfühlt, durcharbeitet, hatte sich in unablässigem geistigen Stellungswechsel zu ihr verhalten, hatte eine persönliche Krankheit gehabt und war, wie es bei Rilke heißt, einen persönlichen Tod gestorben. Dabei war sie schön, dass es einen verlegen machen konnte, auf sich selbst zurückgekommen und mit sich im Reinen. Durch ihren Frieden lief der Knacks, der die Krankheit war, die in ihr altern wollte. So brannte sie an beiden Enden, fasziniert vom einfachen physischen Leben einerseits, aufgesogen von den Freuden der Abstraktion andererseits. Aus diesem Wechsel speiste sie ihr Leben, und deshalb war es zweitrangig, auf welchem Feld sie gerade arbeitete. Nichts war unter ihren Augen banal, alles vielsagend. Manchmal musste man sie daran erinnern, zu essen. Manchmal tat ihr Arbeit gut, einfach weil diese sie in die Gesellschaft von Menschen warf. Und manchmal konnte man mit ihr zusammensitzen und zusehen, wie sie eine Reise aus der Selbstverschlossenheit in die Hingabe antrat. Manchmal hat sie abends bei mir gesessen, wir sind in vielen Stunden nicht einmal aufgestanden und haben bis in die frühen Morgenstunden geredet. Sie ließ ihren Wagen dann stehen, fuhr im Taxi heim, und wenn ich morgens aus dem Fenster sah, war sie gerade dabei, ihr Auto abzuholen, gekleidet in eine Art Kamelhaarmantel und von einer so großen und schwarzen Sonnenbrille geschützt, dass sie aussah wie ein exilierter Filmstar. Dann winkte sie so ein bisschen schüchtern oder verlegen zum Fenster hinauf und lächelte, und es tat fast weh, weil ihr Herz, ihre Unsicherheit, ihre Hingabe an das Schwache in dieser Geste so manifest war. Einmal bin ich sogar lange vor ihrer Erkrankung heruntergelaufen und habe sie umarmt, nur weil mich ihre Existenz so rührte. Zuletzt hat sie sich mit all ihrer Intelligenz dem Spirituellen weiter genähert als je zuvor, hat erkannt, dass das Leben mehr Metamorphosen durchmacht, als der Alltagsverstand sich träumen lässt, und wäre wohl einverstanden gewesen mit der lapidaren Wendung, in die Buddha das Sterben kleidet. Was aber ist das Sterben? was da bei diesem oder jenem Wesen das Abscheiden ist, aus dieser oder jener Wesensgattung, Hinscheiden, Auflösung, Hinschwinden, Tod, Sterben, Ableben, Auflösung der Daseinsgruppen, das Zurücklassen des Körpers, das nennt man das Sterben. Michel de Montaigne schrieb, Denken heißt Sterben lernen. Man hat dies so verstanden, als sei der gute Gedanke immer auch eine Vorbereitung auf den Tod. Didaktisch gedacht, der Gedanke ist behilflich im Enden. Bereitwilliger geht, wer nur tief genug reflektiert hat. Doch ebenso ließe sich finden, wer sich selbst tötet, kann den Tod nicht geschehen, kann ihn nicht machen lassen. Der Tod ist zu wichtig, um sich ihm gegenüber auf das Gewährenlassen einzustellen. Wenn der Gedanke selbstbewusst wird, spricht er das Sterben aus, das Vergehen, das in jedem Augenblick das Denken als ein Kontinuum begleitet. Der Gedanke reicht also nicht hinweg über eine Zeitspanne vor dem Tod, sondern er fixiert das Leben in einer Form seines Endens. Wir kommen und scheiden. Unsere Existenzform ist der Abschied. Wir sterben augenblicklich im Denken. Ich setzte mich im Krankenhaus ans Bett jener Bäuerin, der ich damals ihr entlaufenes weißes Huhn zurückgebracht hatte. Nach einem Verkehrsunfall war ihr schlecht geworden, dann fiel sie in eine Ohnmacht und blieb dort für ein paar Tage. Als sie die Augen wieder aufschlug, war sie keine Bäuerin mehr, sondern eine Kranke. Ihr Blick flimmerte, manchmal schloss sie die Augen und wirkte, als fische sie mit dem Schleppnetz in ihren Erinnerungen. »Wie geht es Ihnen?« Das konnte sie sagen. Ich fragte, wie war Ihre Nacht? »Ja, ich hab tief geschlafen. Ich hab, als ich einschlief, hat sie gesagt, sachte. An jeder Stelle, an der ein Wort fehlte, richtete sich steil diese eine Wortverbindung auf. Hat sie gesagt, sachte und galoppierte und überschlug sich in ihrem Mund. Hat sie gesagt, sachte. Und dann kamen Tränen und immer mehr Tränen. Etwas in ihrer Erinnerung hielt sich an diesem Mantra fest, etwas hing dort, und sie hatte keine Gewalt darüber. Immer lief die Tonspur bis zu dieser Stelle, hakte in der Vokabelmasse ein und reproduzierte das Gleiche. Die Stelle, an der sie schadhaft war, hatte einen Ausdruck, hat sie gesagt, sachte. Doch warum diesen? Gerade die Leerstelle des täglichen Klatsches, des Geredes auf dem Dorf, hielt ihr Bewusstsein besetzt. Sie sollte bis zuletzt nicht mehr Sprachwesen werden können. Der Anfang. Ein Mensch wird geboren und schreit und weint, und drumherum stehen alle und lächeln. Das Ende. Ein Mensch stirbt, drumherum stehen alle und weinen, und nur er selbst muss zuletzt noch lächeln. Geburt und Tod sind die einzigen Kategorien, unter denen jeder Mensch gewöhnlich schön erscheint.
Roger Willemsen mit dem letzten Auszug aus seinem Buch Der Knacks. Die Lesung beruht auf dem vom Autor selbst gekürzten Hörbuch, das bei Tacheles erschienen ist. Das komplette Buch gibt es im S. Fischer Verlag. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. In der kommenden Woche hören Sie den Anfang des Romans Die Buddenbrooks von Thomas Mann in einer Neuproduktion gelesen von Thomas Sabacher.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Spitzenpolitiker, Militärs und Wirtschaftsvertreter beraten von heute an auf der Münchner Sicherheitskonferenz über die weltweiten Konflikte. Vor einem Jahr hatte Vize-US-Präsident Vance auf der Konferenz mit scharfer Kritik an Deutschland und anderen europäischen Staaten für einen Eklat gesorgt. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hack Verdi, sagte auf NDR Info, er sehe Berlin inzwischen besser gerüstet für Kontroversen mit Washington.
Jetzt sind wir ein Jahr weiter. In Deutschland haben wir die Verfassung geändert. Wir geben sehr, sehr viel mehr Geld für unsere Sicherheit aus. Wir haben diese ganze Zolldebatte geführt. Und zuletzt haben wir diesen Riesenkonflikt, Fundamentalkonflikt über Grönland gehabt, wo ja, ich würde es mal so bezeichnen, Europa schon anders reagiert hat als sonst. Also mit einer geschlosseneren Vehemenz und sich dann auch letzten Endes zwischenzeitlich erstmal durchgesetzt hat. Mal sehen, wie lange das andauert. Aber wir sind schon weiter, dass wir auch auf uns gucken.